Radio 1. Hörbar Brust.
Das war schon manchmal seltsam, wenn ich dann von meiner Freundin am Bach durch die Dunkelheit nach Hause fuhr mit dem Fahrrad. Da hatte ich schon manchmal so ein mulmiges Gefühl, dass man dachte, naja, wenn jetzt hier ein Löwe im Gebüsch liegt, habe ich schlechte Karten. Weil die Zäune waren wirklich nicht so riesig hoch, die waren nicht so hoch. Und mein Vater ist mal von einer Horde Affen umzingelt worden, als sie mit unserem Pinscher spazieren ging.
Radio 1, die hörbar Rust, ihre Freundin, ihre Begleiterin, seit so vielen Jahren. Es gibt viele Kinder, die sind jünger, also Kinder von Hörerinnen und Hörern meine ich damit. Neulich wurde ich gerade angesprochen, dass eine junge Frau zu mir sagte, ihre Eltern seien quasi Sonntagnachmittag immer würden die am Radio hängen, schon seit sie ein Säugling und ein Baby ist. Sie ist mit mir sozusagen groß geworden, da habe ich mich verdammt alt gefühlt, freue mich aber natürlich. Also Grüße gehen raus an all die Jungen und Alten und in between Menschen dort. Woche für Woche treffe ich mich hier mit einem sehr interessanten Menschen. Wir führen dann ein gemeinsames Gespräch und gehen so ein bisschen durch Kindheit und Jugend. Und ich erfahre alles über die Musik, die in diesem jeweiligen Leben eine Rolle spielte. Und wer mein Gast heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Unser heutiger Gast ist eine ganze Agentur oder Redaktion in Personalunion. Anders ließe sich der enorme Output, all die Bücher, Bilder und Songs ja gar nicht wuppen. Fanny van Dannen, der 1958 im nordrhein-westfälischen Tüddern zur Welt kam, läuft mit einem Katalysator durch die Welt, der Erlebtes sofort in Lyrik, Bilder oder Pointen umzusetzen weiß. Ein fußballverrücktes und durchaus auch talentiertes Kind war das. Mit 9 schon als Heino-Double unterwegs, mit 15 kam die Gitarre und den Eltern zuliebe später dann ein Studium, mit dem man auch was werden kann. Grafikdesign. Aber eigentlich träumte Fanny van Dannen immer schon vom freien Künstlerleben. Nun, wie heißt es so schön, man soll sich immer genau überlegen, was man sich wünscht. Es könnte ja in Erfüllung gehen. Ging es nämlich. Frei, immer kreativ, treue Fans über Jahrzehnte, Anerkennung übers Feuilleton hinaus. Aber nie der ganz große Coup. Wobei man es anders formulieren muss. Stars wie Udo Lindenberg oder Campino machten aus Fannys Werken richtig große Nummern. Die Anti-Bayern-Hymne der Toten Hosen, wir würden nie zum FC Bayern München gehen, ist unkaputtbar und stammt von Fanny. Oder Nana M. von Udo Lindenberg. Nun aber ist der Zeitpunkt gekommen, an dem der Künstler mit uns Schluss machen möchte. Aus, vorbei, es reicht. Dieses letzte Album noch, dann ist Finish, Ende Gelände. Wirklich?
Ach, das ist doch eine ganz billige Masche wie bei Tina Turner und den Stones. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und dann kommst du wieder.
Nee, ich habe ja nicht so einen Song wie Howard Carpendale. Hello. Hello again. Das ist ja easy, wenn du so ein Lied hast, kannst du ja immer wieder kommen.
Ja, aber du bist der erste Mensch in 23 Jahren Hörbargeschichte, der Howard Carpendale überhaupt mitgebracht hat.
Ja, aber...
Das scheint ja eine Verbindung zu sein, wenn der jetzt schon in den ersten 30 Sekunden Gespräch fällt und du ihn mitbringst.
Nee, bloß nicht. Das ist purer Zufall.
Ja?
Ja.
Also wenn du jetzt gerade diese Tour durch die Länder machst und deinen Abschied verkündest mit diesem letzten Album, wie du sagst. Das hat natürlich was von sein Leben Revue passieren lassen. Und das hat auch was vom, ich bin jetzt im letzten Drittel oder so meines Lebens und schaue zurück. Fühlst du das? Ich hätte dich jetzt so als Melancholiker verortet, ohne dich weiter zu kennen, aber fühlt es sich angenehm an?
Ach, das ist schon okay. Ich glaube, also das habe ich schon früher. Ich glaube, wenn man um 50 rum, glaube ich, fängt man schon an, noch so ein bisschen zurückzublicken. Und dann weiß man ja nur, dass es wahrscheinlich nicht nochmal 50 werden. Ne? Also das kenne ich schon länger, das Gefühl, dass man auf der Zielgeraden ist.
Also Margot Friedländer wird, glaube ich, 250 Jahre alt. Ich weiß es nicht. Ich würde es ihr wünschen und uns auch.
Sei ihr gegönnt, aber ich will eigentlich nicht so alt werden.
Wie alt willst du werden?
Ach, 80 finde ich schon allerhand. Also 80 werden.
Ja gut, ich verstehe dieses Wort 80, ne, weil das ist so da, aber das ist dann in 14 Jahren. Ne? Das ist komisch, in 14 Jahren würdest du dann den Löffel abgeben, ja, den Stift hinlegen.
Dass man immer denkt, wenn man heute Leute sind 82, dann sagen, ja, ist ja uralt und dann rechnest du kurz nach und
ja,
dann
denkst das du, verdammt, schon, das ist schon. Das finde ich schon ziemlich heftig. Das ging mir so, als meine Hündin vor knapp 3 Jahren gestorben ist. Und mir war total klar, ich würde mir einen neuen Hund zulegen. Ohne Hund will ich gar nicht leben. Mhm. Und dann habe ich mal so gerechnet und habe gedacht, ja Moment, wenn der jetzt auch 15 wird, dann bin ich 70, wenn der stirbt. Wie bitte, ich bin doch nicht 70, wenn der stirbt. Das kann doch gar nicht sein. Aber ja, aber doch. Das finde ich schon irgendwie strange, dass diese, also ich weiß jetzt nicht, wie du dich fühlst. Du wirkst, also wenn ich jetzt sage jugendlich, kann das auch daran liegen, dass meine Augen ein bisschen schlechter geworden sind, aber eigentlich hast du eine ganz gute, du hast eine gute Energie, du siehst nicht aus wie jemand, den ich mir als Kind vorgestellt hätte, der 66 ist.
Naja, ist ja generell so, glaube ich. Das denke ich auch manchmal, wenn ich mich so mit meinem Großvater vergleiche, also mit dem einen, der noch fitter war. Auch der war natürlich ganz anders, wie Leute heute mit 66 oder 70 sind.
Nicht? Und deine Eltern?
Meine Eltern haben, ja, meine Mutter lebt noch, die ist 93 und auch noch ganz gut dabei. Mhm. Mein Vater ist vor 2 Jahren gestorben, der war eigentlich auch noch relativ fit, aber hatte halt 2 Herzinfarkte dann und aber eben auch ziemlich alt geworden, ja.
Also du sagst so um die 80 mit der Option auf eine mögliche Verlängerung, wenn du dann so 75 bist und denkst, ach, vielleicht will ich doch 90 werden. Wollen wir das so einlocken?
Ja, es hängt ja wirklich davon ab, wie man sich fühlt, ja. ob man gesund, ja. halbwegs gesund bleibt, nicht? Und wie das Leben so spielt. Wenn man dann glücklich ist, kann man natürlich, klar, wird man gerne alt.
Aber du hast so eine Hippie-Kette um.
Das ist Enkelkette.
Eine Enkelkette. Mit so bunten Perlen, ja. Hat dein Enkelkind dir die gemacht?
Ja, ich habe ja ein paar Enkelmädchen, die Jungs. Meine Kinder sind Jungs. Ach, und meine Enkeltöchter.
Das ist ja interessant.
Jetzt habe ich 5 Enkeltöchter.
Nein! Und 4 Söhne. Ja. Ich finde, das klingt danach, du setzt dich überhaupt nicht zur Ruhe. Du schreibst so ein Musical, so ein Gender-Musical. Ja. Ein generationsübergreifendes Gender-Musical. Und dann wirst du doch noch mehr in den letzten 20, 30
Jahren. Es gibt ja schon ein ganz schönes Theater. Was heißt ein Theaterstück? Ist das eine nicht, aber eine schöne Revue, die der Jürgen Kuttner am Deutschen Theater macht.
Die deinem Leben gewidmet ist, ja.
Nee, meinen Liedern, ja. Das heißt Forever Ying, Forever Young. Und das hat er schön hingekriegt. Also es ist kein Theaterstück, aber es ist so ein Liederreigen, würde ich mal sagen. Aber auch schon, immerhin schon mal
Deutschen
was.
Deutschen Theater?
Ne? Ja. Also Musical weiß ich nicht, bin ich so der Musical-Fan.
Ändere das Genre. Ja, jetzt ist alles möglich. Seit KI ist alles möglich. Ja. So, dann schaue ich jetzt mal auf die Musik, die du mitgebracht hast. Wir fangen an mit einer Kooperation mit einer Künstlerin, die auch schon hier zu Gast war, die großartig ist, die tolle Texte schreibt, die eine gute Stimme hat, die charmant ist, charismatisch, Dota Kehr. Es gibt eine, habt ihr das ganze Album eigentlich zusammen gemacht? Aber es gibt mehrere Stücke.
Ich habe nur ein Lied gemacht mit ihr und andere. Es sind also viele Duette, ja.
Okay.
Ich weiß nicht, ob es nur Duette sind, aber sehr viele. Und ich glaube, das ist auch schon die zweite Platte mit Mascha Kalego-Texten. Ne? Sie hat, glaube ich, vorher schon eine gemacht.
Mhm. Großstadtliebe heißt dieses Lied. Müssen wir dazu was wissen?
Nee.
Gut.
Lernt sich irgendwo ganz flüchtig kennen und gibt sich irgendwann ein Rendezvous.
Der Schriftsteller, Musiker und Maler Fanny van Dannen ist heute hier zu Gast. Nicht zum ersten Mal. Im August 2007 hatten wir mal ein Gespräch. Da liegt verdammt viel Zeit zwischen.
Ja, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Das ist schon so lange. Ich dachte so 7, 8 Jahre.
Ja. Und würdest du sagen, dass so die letzten 15, 20 Jahre für dich persönlich gute Jahre waren?
Ja, es war gut und es war schlecht. Es ging beides nacheinander sozusagen. Mhm. Unsere Ehe ist leider zerbrochen, nicht mit der Mutter meiner Kinder. hat das nicht mehr funktioniert. Und das war schon eine sehr, sehr traurige Zeit. Aber dann habe ich meine Jugendliebe wiedergefunden.
Ach, ist das jetzt hier Paula, die wir, ihr seid zusammengekommen?
Ja, ja.
Deine Jugendliebe.
Ja, ja. Wir kennen uns 50 Jahre und sind jetzt seit 2 Jahren endlich verheiratet.
Das kann doch nicht. Na, wenn du jetzt so offen bist, ich weiß nicht, wie weit du da gehst, aber würdest du erzählen, wie das damals war? Du warst 16 offenbar?
Waren noch jünger. Wir haben uns Silvester kennengelernt in einem Treibhaus.
Das geht gut los.
Ja, das ist ein Kumpel von mir, der Vater war Gärtner und in dem Glashaus, da war die Party und dann, ja, da war sie 13 und ich 15. Ich habe dann meiner Mutter gesagt, sie wäre 14.
Na dann, da war sie beruhigt, oder?
Ja, und da haben wir uns schon kennengelernt. Und dann ging das eine Weile und wir sind auch damals zusammen nach Berlin gekommen und haben dann hier noch 2 Jahre zusammengelebt. Und dann ist es eben auseinandergegangen. Und dann haben wir auch wirklich in dieser Zeit, ich glaube, einmal haben wir uns dazwischen gesehen, aber sonst hatten wir überhaupt keinen Kontakt mehr.
Interessant.
Und dann ich hatte noch Kontakt zu ihren Geschwistern. Ja, und dann habe ich...
Hast du über Bande gespielt?
Und dann habe ich von der Schwester gehört, dass sie gerade mit ihrem zweiten Italiener auch die Sache beendet hatte. Und dann dachte ich, naja... Warum nicht? Warum nicht mal fragen, wie es ihr geht? Und dann habe ich ihr einen Brief geschrieben und dann ging das wieder los. Das ist schon toll, toll.
Ja, schön.
Ja. Ja.
Du bist nicht gern allein?
Nee, ich bin lieber zu zweit. Aber ich habe es jetzt auch nicht offensiv gesucht, die Zweisamkeit. Also wenn es jetzt nicht den speziellen Kontakt gegeben hätte oder wenn sie jetzt noch in einer festen Beziehung gewesen wäre, hätte ich auch nicht dazwischen gefunden. Bestimmt nicht, ne, das mache ich nicht sowas. Aber wenn, das hat sich einfach wundersamerweise so ergeben.
Dann sollte es so sein.
Es sollte wohl so sein. Ich hatte eigentlich nicht vor, mich gleich wieder, oder was heißt gleich wieder, aber so schnell. Ich habe gedacht, mal gucken, was passiert. Aber ich war jetzt nicht darauf aus, sofort wieder mit einer neuen Frau zusammen zu wohnen. Mit einer neuen alten Frau.
Also Bekannten. Okay, gut. Aber er wirkt auch sehr eingespielt. Also ich habe das ja hier jetzt ein paar Minuten beobachten können, wie ihr miteinander seid. Gut, gehen wir zurück an den Anfang deines Lebens. Wenn uns die Liebe, das Liebesboot da schon hinführt, dann können wir auch noch ein bisschen zurückrudern. Am besten gleich ganz an den Anfang. Was ist denn Dajka Hagmanns für ein Name? Also 2 Doppelnamen, Franz Josef, Dajka Hagmanns.
Ja, Dajka ist der Name meiner ersten Frau. Das ist eigentlich, das ist eigentlich ungarisch und heißt Amme.
Mhm.
Und sie kam aber aus Oberschlesien. Also sie ist mit 10 Jahren nach Deutschland so als Spätaussiedlerin dann nach Frankfurt gekommen, ja.
Das heißt, wir streichen einmal Doppelnamen. Du bist als Franz Josef Hagmanns zur Welt gekommen.
Ja. Mhm.
In Tüddern.
Meine Heimat, das sind so 7, 8, 9 Dörfer. Und die sind dann 49, sind die zu Holland dann gekommen. 14 Jahre später wieder retour. Dann haben die Deutschen das, glaube ich, für 1 Million oder so gekauft.
Ach, Mensch, guck mal.
Dann war's. Und das ist eigentlich ein Gebiet, das war schon seit dem Wiener Kongress 1815. Also das war eigentlich kulturell immer ein zusammenhängendes Gebiet. Aber damals haben sie das dann am Bachlauf, glaube ich, getrennt. Und dann kamen halt, unsere Dörfer kamen zu Preußen. Der Rest war Holland.
Deine Eltern, wenn ich das richtig recherchiert habe, haben sehr viel gearbeitet. Also waren richtig harte Arbeiter.
Ja, mein Vater war ein sehr harter Arbeiter. Ja, der hat Textilfärber war der. Und wenn der von der Arbeit nach Hause kam und wir saßen am Mittagstisch und ich habe gesehen, wie mein Vater aussah, dann habe ich immer gedacht, also so einen Job möchte ich nie machen.
Wie sah er denn aus?
Ja, fertig. Der war immer ziemlich geschafft nach der Arbeit. Ne?
Textilfärber, waren damals sowieso, das ist heute, glaube ich, nicht anders, wenn man so Bangladesch, also wenn man diesen ganzen Dokumentationen mal nachgeht, das sind immer noch unglaublich beißende Gerüche, das ist Hitze, ja, das ist so, hatte er eine Atemwegserkrankung?
Mich hat gewundert, weil er hat natürlich auch lange richtig stark geraucht. Und die schönen Caballero, die holländischen.
Die habe ich auch geraucht, ich werd wahnsinnig.
Ja, die tollen Packungen. Ne?
Ja, die filterlosen, genau.
Ja. Aber natürlich auch Overstolz, Eckstein.
Okay, da bin ich raus.
Aber das Klima in der Fabrik, das war natürlich ja tropisch, irgendwie ganz feuchte, warme Luft. Und ich habe befürchtet, dass der Lungenkrebs kriegt oder sowas, weil auch dieses, wo die Farben gemischt haben, wo die Pigmente, die da rumflogen, das war wie eine Hexenküche. Ja, ich habe immer gedacht, also der wird nicht alt, aber er hat dann tatsächlich, er ist relativ früh in Rente gehen können, so knapp nach 60, glaube ich, das war damals in Holland möglich. Und dann hat er auch wirklich mit dem Rauchen aufgehört und in der Natur war der immer schon oft. Und dann hat er sich wirklich gut berappelt und ist auch noch dann wirklich alt geworden. Ne?
Schön.
Toll.
Und du warst, was würdest du sagen, was warst du für ein Junge? Warst du zurückgezogen? Oder?
Ja, ich war eher ein stilles, kränkliches Kind. Ich hatte immer Allergien, Hautprobleme und Atem, das typische Duo.
Also wenn man heute weiß, Haut ist ja ganz, ganz schwer zu diagnostizieren bei manchen Sachen und oft führen die Wege dann in die Psyche. Also dass die Haut, dass man nicht aus seiner Haut kann und dass da irgendwas ist, so Neurodermitis oder so in der Art, weiß ich nicht. Ist das so schlimm bei dir gewesen? Musstest du dich kratzen? Hast du dich unwohl gefühlt?
Das war ziemlich übel, natürlich. Es war Allergien. Nachher habe ich das dann rausgekriegt, dass ich gegen 1000 Sachen allergisch bin. Psycho kann auch gewesen sein, weil meine Mutter eine sehr dominante Löwin ist, die uns bis heute auf die Nerven geht. Und das kann also durchaus sein, dass die mir die Luft zum Atmen genommen hat. Das ist möglich.
Was hast also du sagst immer wir, das heißt, du hast Geschwister.
Ja, meine Schwester.
Schwester.
Ich habe eine jüngere Schwester, ja. Die sich auch toll um die Eltern gekümmert hat, die letzten 20 Jahre.
Und wenn du jetzt so in Erinnerungen schwelgst, gibt es Fotoalben, die du zu Hause hast oder gibt es Fotokisten oder bist du jemand, der das alles in seinem Kopf hat?
Naja, Fotos gab es in meiner Jugend gab es nicht so viele Fotos.
Aber ein paar gab es doch.
Ein paar gab es, ja. So sind ganz hübsche Porträts, da war ich vielleicht ein Jahr oder so. Dann ein paar Karnevalsbilder oder Bilder.
Du bist ja als Heino, das können wir gleich mal aufgreifen.
Ja, und das ist bei uns in der Ecke, das ist eine Karnevals. Gegend. Nicht? Da gab es ja früher in jeder, das war echter Dorfkarneval, da gab es also in jeder Kneipe, da gab es ja noch fünf, da gab es ja noch keine Drogerien, aber Kneipen halt. Da gab es, glaube ich, 5 oder 6 Kneipen in dem Dorf bei 1500 Leuten. Und dann gab es natürlich auch Sitzungen in den Kneipen und Umzug, da wurde immer schon, wie im Großen auch dann in dem Dorfkarneval wurde. Das war immer toll. Da ging das schon ein paar Wochen oder 2 Monate vorher, ging das schon los mit dem Wagen bauen und so.
Das ist diese Art von Struktur, die es heute sicherlich auch noch gibt hier und da. Hast du dich da gut eingefunden? Weil in kleineren Orten, also da gibt es dann die Freiwillige Feuerwehr, dann gibt es Fußballverein. Du warst ja extrem talentiert, was Fußball angeht.
Ja, extrem nicht, aber ich war schon ganz gut.
Du solltest aber doch mal in die zweite, gab es nicht mal so ein Vorspiel in der zweiten Liga?
Und ja, ich habe bei einem holländischen Club gleich über die Grenze, Sittard, da habe ich mal Probetraining gemacht und da hätte ich auch anfangen können, wenn es dann nicht Transferprobleme gegeben hätte. Weil mein Dorfclub, der wollte dann, glaube ich, 11.000 DM damals, oder? Die Holländer zahlten aber nur Standard 3.000. Egal, also die Stadt zahlten einfach nur 3.000. Auch für holländische Jugendnationalspieler zahlten die nur 3.000. Und die Dorfleute vom Dorf dachten halt, sie könnten da pokern. Aber mir wurde es dann nach ein paar Monaten zu blöd und dann habe ich das gesteckt. Ja. Da hat mich gestern noch einer gefragt, ob ich nicht doch, ob ich mir das mit Künstler heutzutage überlegen würde.
Und ob du nicht doch lieber Nationalspieler werden möchtest?
Kann man sich ja eh nicht aussuchen. Aber ich meine, heutzutage würde man sich das wahrscheinlich schon nochmal durch den Kopf gehen lassen und nicht so schnell stecken. Nicht? Bei den Summen, die heute verdienen können, mit 15, 16, 17 schon. Kann sein, dass ich da vielleicht auch schwach geworden wäre. Das weiß
ich. Aber möglicherweise wäre dann übertragen auf die Jetztzeit die Ablöse auch ein bisschen höher.
Das wäre alles ganz anders gewesen. Aber der Fußball ist ja auch so eine Ja, so eine unsichere Geschichte. Und da ging es natürlich beim, das habe ich ja schnell gemerkt, da bei dem Profiklub, da ging es natürlich anders zur Sache. Ne? Das ist schon dann.
Ist es noch heute so, dass du, wenn du Fußballspiele siehst, wenn du ins Stadion kommst, wenn du das Flutlicht siehst, dass das was mit dir macht?
Ja, klar, immer sofort denke ich. Ich bilde mir auch immer noch ein, ich wäre sofort gut. Ich bilde mir immer noch ein, ich könnte jetzt auf den. Das ist natürlich, ich hatte vor 10 Jahren oder so, da war ich, es war wirklich ein demütigender Moment, als ich mit meinen Kindern nochmal Fußball gespielt habe. Mein Großer machte damals so vor Silvester immer noch so ein Hallenturnier. Und das war echt so jämmerlich. Ne? Man denkt ja immer, ja, das mache ich schon mit Übersicht und Technik, aber irgendwann hast du gegen die jungen Leute einfach keine Chance mehr. Ne? Ja.
Ist es dir leicht gefallen, diese Musikliste zusammenzustellen?
Ja.
Okay, weil es ist oft so, dass Menschen, die mit Musik zu tun haben und die mehr als 4 Jahrzehnte oder meinetwegen 5 oder meinetwegen auch mehr als 6 Jahrzehnte hinter sich gebracht haben, dass es zunehmend schwerer wird, die Musik seines Lebens auf 8 Songs zu fokussieren.
Ja, es ist auch schwer zu fokussieren, weil ich finde, ja, ich hätte auch noch viel mehr aufschreiben können, natürlich.
Aber das ist, hast du schnell gemacht, hast du schnell runtergeschrieben und dann war es das.
Na, ich habe eine Liste geschrieben, das waren viel mehr.
Und
danach habe ich geguckt, was.
Okay. So, dann kommen wir jetzt zu Bob Dylan. Love minus Zero. Wofür steht dieses Lied in deinem Leben?
Ja, ist einfach ein wunderbares Liebeslied. Und von Bob Dylan hätte ich auch noch 20 andere aufschreiben können. Der hat ja so viele tolle Songs geschrieben. Und das ist einfach für mich so ein magisches Lied.
My love, she speaks like silence, without ideals of violence. She doesn't have to say she's faithful, yet she's true like ice, like fire.
Unsere E-Mail-Adresse lautet hörbar@radio1.de. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie möchten. Schreiben Sie uns doch auch, von wo aus Sie uns hören. Denn durch die Radio 1 App können Sie ja wirklich, egal wo Sie leben, haben Sie Ihr Telefon dabei und können Radio 1 hören. Und hoffentlich auch die Hörbar. Oder Sie haben uns vielleicht auch abonniert, den Podcast abonniert, wenn er Ihnen gefällt. Wäre toll. Dann können Sie sich, Sie können jederzeit auf ein reichhaltiges Archiv an Gesprächen zurückgreifen über die ARD Audiothek beispielsweise oder über YouTube oder über die Radio 1 Homepage. Gespräche mit zum Beispiel Thorsten Sträter, Eva Karl Faltermeier, Dirk von Lotso, Danger Dan, Annette Benjamin, Tobias Moretti, René Polesch, Ulrike Kriener, Mine, Anke Engelke, Bastian Pastewka, Bernadette LaHengst, Sepp Schellhorn und viele andere. Heute ist der Musiker, Dichter, Maler, Tausendsasser Fanny van Dannen hier zu Gast. Ich brauche nicht viel, um lustig zu sein, aber sehr viel, um es zu bleiben. Ist von dir, ist ein sehr schönes Zitat. Es gibt überhaupt sehr, sehr viele schöne Zitate und in sich dann eben auch Pointen, versteckt in Liedern oder gar nicht so versteckt, sondern durchaus auffindbar. Kennst du das Geheimnis deines Erfolgs, was so Kreativität und Output angeht?
Nee. Das ist einfach da und es ist auch nichts, was ich für selbstverständlich halte. Also ich habe nie damit gerechnet, dass es immer so ist. Also das könnte, denke ich, auch mal vorbei sein.
Das finde ich interessant daran, dass wenn du sozusagen auf die Intuition, auf den Moment setzt und es nicht zurückführbar ist auf irgendeine Art von System oder Struktur. Es gibt ja auch Menschen, die Kreativität oder die meinen, Kreativität oder sowas in der Art erlernen zu können.
Und es gibt ja auch die Menschen, die sagen, man sollte sich besser nicht so sehr kennenlernen, wegen der Kreativität, dass vielleicht die Kreativität versiegt, wenn man zu viel Einsicht in seine seelischen Vorgänge gewinnt.
Ja, wir sind gerade, es hat geklingelt, wir haben dieses Gespräch kurz unterbrochen und sind jetzt in einer ganz anderen Stimmung, weil meine Ja, meine Wohnung riecht nach verbranntem Toastbrot. Darüber haben wir gerade gesprochen. Und darüber, dass ich mich enttäuscht zeige von meinem.
Ja, du bist enttäuscht von einem technischen Gerät.
Ja.
Darüber könnte man natürlich jetzt schon sofort was schreiben.
So, das ist der einzige Grund, warum ich das jetzt überhaupt erzähle. Wir müssten es ja gar nicht erzählen, weil du kannst mir doch nicht sagen, dass du aufhörst zu assoziieren und sofort dir Geschichten schreiben zu wollen, weil natürlich, diese Sachen kriegst du mit und hast sofort eine Idee, was man daraus für eine Geschichte machen könnte.
Ja, ja, so. Aber manchmal denke ich mir auch, es ist ein bisschen bekloppt, dass das immer so ist. Nicht? Manchmal wird mir das auch schon mal zu viel. Na, ich sitze eigentlich auch ganz gern da und denke mir überhaupt nichts.
Das glaube ich dir nicht, dass das geht. Wie gelingt
das? Doch, das geht.
Dein Kopf ist dann leer?
Aber ich öfter dann mit Leuten drüber gesprochen und ich kann das ganz gut eigentlich. Also sagen wir jetzt nicht, wenn ich schwere Sorgen drücken, aber wenn es mir gerade so ganz gut geht, kann ich unter einem blauen Himmel sitzen und nichts denken. Das geht gut.
Hm? Musstest du das trainieren?
Nee, das ist einfach eine Art von Entspannung, glaube ich, die das dann bringt.
Du wirkst auf mich auch extrem entspannt. Also möglicherweise, ich habe dich anders in Erinnerung und wenn du auf der Bühne bist, bist du ja auch ein Feuerball.
Aber guck mal, die Hunde, das sind so meine Ideale, meine Idole in der Hinsicht. Wenn die, wie die da liegen oder im Sommer, dann liegen die auf dem Bürgersteig. Die liegen einfach
flach. Das kannst
flach.
Du auch machen.
Ja, gut. Ja. Ich bin ja auch ein Hund. Ich bin ja auch am chinesisches Tierkreiszeichen bin ich Hund.
Und was heißt das? Was bedeutet das? Was für Eigenschaften haben die?
Eine ganz treue Seele, entspannt natürlich.
Natürlich. Also dieser Hund liegt deswegen so entspannt zu deinen Füßen, weil da die Wärmequelle ist, wenn ich das mal sagen darf. Und ich meine damit nicht deine Füße, sondern diese drehende Heizung, sich drehende Heizung. Mhm. So, zurück zur Quelle deiner Kreativität. Also wer
aber
jetzt
so,
mal...
Ich, und mal kurz
bitte.
Auf den Bob Dylan Song von gerade. There's no success like failure and that failure is no success at all. Das muss dir erstmal einfallen, so ein Satz. Ne? Das ist einfach auch Glückssache, glaube ich. Nicht oft ist das auch Glückssache, was dir einfällt. Was da so im Kopf zusammenkommt, da kommt das eine zum anderen und dann gibt es manchmal so einen Funken.
Ja.
Aber planbar, also diese ganzen Kreativworkshops und so, die sehe ich also sehr misstrauisch.
Ich glaube, das kommt drauf an, was dabei rauskommen soll. Also ob du jetzt einen Folder machst für eine Kreissparkasse oder ob du den Auftrag hast, für eine tolle Künstlerin einen Song zu schreiben. Also da müssen ja möglicherweise andere Energien fließen, kann ich mir vorstellen. Und da bist du, wenn ich das richtig einschätze und aus den zahlreichen Interviews und Künstleranalysen richtig ableite, bist du jemand, hast du mal so gesehen, wie so Synapsen, wenn das so funkt, wenn das so zappelt, so kommst du mir so ein bisschen vor mit deinen Ideen. Da, du gehst so durch die Luft, durch die andere Leute auch gehen, aber bei dir britzelt und knistert und knallt es irgendwie so ein bisschen im Kopf.
Ja, aber ich glaube, das tut es bei anderen Leuten auch.
Aber die schreiben dann vielleicht nicht 10 Bücher und über 300 Songs. Und
es gibt ja viele Leute, bei denen es knallt.
Was würde denn passieren, wenn du eben nicht das ableiten könntest als Kanal? Ich meine, so zu malen, also zahlreiche Bilder und nochmal die Zahl, über 300 Songs, 10 Bücher, das bedeutet ja auch, da muss was raus. Was würde denn passieren, wenn das so nicht rauskäme?
Ja, dann würde ich wahrscheinlich irgendwas anderes machen. Ich weiß es auch nicht. Also nur ruhig da sitzen und meditieren würde ich wahrscheinlich. Also ich schreibe das ja alles oder viele Texte und Zeichnungen male ich in so Poesiealben. Ne? Und davon habe ich ja mittlerweile ein paar hundert. Und da dachte ich auch letzten Sommer mal, jetzt ist es gut, jetzt hörst du mal auf damit. Aber nach ein paar Wochen oder sagen wir mal nach 2 Monaten, glaube ich. Ich habe das, glaube ich, 2 Monate geschafft und dann dachte ich, ist ja auch blöd, ich mach's einfach gerne. Ich sitze einfach gerne da und schreibe was und kritzel was und also warum sollte ich es nicht weitermachen?
Nimmst du dir das dann wieder vor und liest es dir durch?
Das lege ich immer erstmal weg für 2 Monate oder so und dann gucke ich es mir an. Immer ein bisschen Zeit dazwischen lassen. Das ist schon ganz gut, wenn man aus einem Zustand raus ist. und dann nach einer Weile wieder drauf, weil man denkt ja manchmal, wenn man was macht, oh toll, 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 und am nächsten Tag ist es gar nicht so toll. Oder ich habe mich auch immer zum Beispiel für einen guten Lyriker gehalten, ja, weil ich auch schon viele Gedichte geschrieben habe. Und irgendwann vor 10 Jahren habe ich gedacht, jetzt guckst du mal die ganzen Sachen durch und da gibt sich dann, da wird das bestimmt ein schönes Poesiebuch, also einen schönen Gedichtband geben.
Ja. Winter, und Starre und ein bisschen Frost. Zwei Menschen, eine Umarmung. Ist es Liebe?
Toll.
You never know.
Toll.
Kann durch die Decke gehen. Wenn Helene Fischer das jetzt posten würde, dann gäbe es 156.000 Likes. Und irgendjemand würde seine Gitarre nehmen, da ein paar Akkorde drunter legen und das Ganze bei YouTube veröffentlichen. Irgendjemand anders würde das sehen, würde es besser machen und zack.
Ja, kann passieren. Kann passieren. Aber ich war jedenfalls enttäuscht von mir, weil ich fand, die Sachen waren nicht so gut, wie ich sie in Erinnerung hatte. Ich meine nur jetzt mal in Bezug auf Beurteilung der eigenen Kunst.
Was ist denn, hast du so ein Gedicht von dir noch im Kopf? So eine Lyrik, die dann doch nicht so gut war?
Nee, habe ich nicht im Kopf. Ich habe so also wenig in Erinnerung. Ich vergesse auch immer. Ich habe ja auch meine eigenen Songtexte nie parat. Ich habe die immer auf der Bühne vor mir. Es ginge gar nicht.
Ist das ein Punkt, der dich erleichtert, dass du nicht mehr auf die Bühne gehst, wenn das der Plan ist? Oder bist du da ganz gerne gewesen?
Wenn ich denn da stand, war es eigentlich immer schön. Aber so diese Vorstellung, jetzt eine Tournee vorm Kopf zu haben, das hat mich nie glücklich gemacht. Auch nicht die ganze Reiserei, Hotels und sowas, das habe ich eigentlich nie gemocht. Deshalb ist das eigentlich eine schöne Aussicht, nicht mehr auf Tournee zu gehen. Aber auf der Bühne war es schon oft sehr schön. Aber es ist natürlich auch immer sehr anstrengend. Es kommt auch immer aufs Publikum. Es ist immer so ein Zusammenspiel. Man weiß ja nie. Ich meine, es ist das Schöne und das Schwierige. Man weiß ja nie, wie ein Abend wird. Man kann sich vorher gut fühlen und es wird doch nicht so dolle. Oder man ist manchmal völlig fertig im Grunde. Und dann wird es ein ganz bezaubernder Abend. Alles.
Und ein bezaubernder Abend, hat das Publikum da viel Einfluss drauf?
Auch, ja. Das ist immer, manchmal fragst du dich, was ist jetzt genau der Moment gewesen hier? Ich weiß nicht, manchmal denkst du, das ist eine kosmische Konstellation, die da eine Rolle spielt. Ne? Aber da gibt es schon Unterschiede. Ja, oder die letzte Tour zum Beispiel im letzten Herbst, Winter, war ich wirklich von Anfang an bis zum Ende krank, weil ich dachte, also ich hatte 2 Wochen vorher schon eine Erkältung, dachte ich, ist ja prima, dann ist es weg, wenn du losfährst. Und dann hielt sich das aber wirklich 3 Monate, irgendwas Wahnsinn. Und dann war das eben immer die Befürchtung, dass man am nächsten Tag dann den Auftritt nicht hinkriegt. Ne? Ging dann immer von Abend zu Abend. Es ist immer gut gegangen, war auch zum Schluss eine sehr schöne Tour. Den letzten Abend in Kiel habe ich noch so gerade, da war ich in der Pause schon so fertig. Da hat mich ein Bekannter mit Cognac und Kaffee dann noch aufgepäppelt. Aber den Hamburger Abend, den letzten, konnte ich dann nicht mehr machen. Da war ich am nächsten Morgen platt. Dann haben wir den nachgeholt, 3 Monate später. Und dann bin ich mit Corona dann nach Hause gefahren.
Also, bist du wehleidig, wenn du krank bist?
Nee, ich glaube nicht.
Weil
ich ja trainiert bin, weil ich als Kind immer schon so oft krank war, nehme ich das eigentlich immer sehr demütig hin und warte dann, bis es vorbei ist.
So, der nächste Song. Marlene Dietrich, sag mir, wo die Blumen sind.
Ja, ein wunderschönes Lied natürlich. Vor allem in der Version von Marlene Dietrich, finde ich, ist das ganz, ganz schön arrangiert. Dieser leichte Rhythmus.
Wofür in deinem Leben steht dieses Lied?
Ist zeitlos eigentlich. Das Lied kannte ich eigentlich früher schon.
Hast du es mit der Gitarre gespielt?
In anderen Versionen.
Mundorgel?
Ich habe es, glaube ich, auch gespielt, aber ich fand meine Version nie so gut. Die würde ich nie öffentlich singen. Und Marlene Dietrich singt das wirklich sehr.
Sie macht es besser als du, meinst du?
Ja, etwas.
Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen?
Ja, wann wird man je verstehen? Offenbar sind wir alle noch nicht so weit, es zu verstehen. Oder immer wieder sind wir bereit, es zu verstehen und es leuchtet ein und dann geht die ganze Chose von vorne los? Was ist denn los?
Ja, es gibt scheinbar da kaum Entwicklung in der Hinsicht.
Und woran denkst du, liegt das?
Das liegt daran, dass es Leute gibt, die an Kriegen ihren Profit haben. Wenn Leute Waffen herstellen und damit Geld verdienen, wird es Kriege geben. Nicht? Wenn morgen damit aufgehört würde, gäbe es zwar noch Konflikte, aber es werden die, ich finde das immer einfach irre, wenn man die Bilder aus der ganzen Welt sieht, nicht? Diese Leute, die immer mit ihren Gewehren durch die Gegend rennen.
Ja, aber das sind ja nicht unbedingt, die Leute, die mit den Gewehren durch die Gegend rennen, sind ja nicht die, die von den Kriegen profitieren im Zweifel. Nee. Sondern das sind die möglicherweise auch ihr Leben verlieren. Aber die Frage ist ja auch, das ist jetzt auch kein revolutionärer Gedanke, den ich jetzt äußere, aber es geht ja nicht darum, dass da Leute wie Trump oder Putin sind. Es geht ja darum, dass diese beiden Typen auf verlorenen Posten stünden, wenn nicht Hunderttausende, und man kann auch sagen Abermillionen, ihre Ansicht teilen würden und dafür für deren Ansicht sogar in den Tod gehen würden. Also das heißt, wir können es nicht nur auf die Leute schieben, die da jetzt irgendwie Rüstungsaktien haben und davon profitieren. Also wir müssen, das ist, glaube ich, damit machen wir es uns zu leicht. Also was ist mit uns Menschen los? Was ist mit den Menschen los? Warum, was ist die Faszination der Kriege? Warum hören Männer nicht auf zu kämpfen?
Ja, es gibt eben diese Aggression. Ich glaube, man muss immer unterscheiden. Es wird immer gesagt, der Mensch ist so und so, nicht? Der Mensch ist nicht so und so. Es gibt die Mensch und es gibt die Mensch. Und es gibt eben diese aggressive Sorte und es gibt durchaus friedliebende Menschen. Ne? Aber die Aggressiveren sind eben offenbar die Mächtigeren. Weil sonst wird's ja nicht immer wieder knallen.
Naja, auch in gesellschaftlichen Diskussionen, da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass die Aussagen so schräg sind, dass aber unterm Strich denke ich manchmal, es hat sich seit dem Schulhof nichts verändert. Auch die Klugen haben einfach Angst, auf die Fresse zu kriegen, also geben sie klein bei oder plappern das nach, was die Stärkeren, nicht die Klügeren, aber die Stärkeren ihnen irgendwie vorgeben. Da habe ich wirklich das Gefühl, Mann, ey, es ist wirklich, wir haben uns überhaupt gar nicht verändert. Wir haben uns überhaupt nicht entwickelt.
Nee, sehe ich auch so. Wobei ich das nochmal differenzieren würde auf dem Schulhof, ist manchmal ein klärendes Gespräch sinnvoll. Weil da habe ich auch schon Sachen erlebt. So, früher gab es bei uns halt was aufs Maul und dann war eine Sache geregelt. Heutzutage ist da oft Gewalt verboten, aber es laufen die miesesten Intrigen ab.
Nicht? Also Intrigen wird es, glaube ich, immer geben. Interessant, dass du das jetzt sagst, weil du sagst, es gab einen Konflikt, dann gab es aufs Maul und dann war der Konflikt, das ist ja eigentlich das Prinzip Trump oder Putin. Das ist der Stärkere gewinnt. Also eine Intrige hat ja fast noch ein bisschen was mit Cleverness und Nachdenken zu tun, vielleicht sogar mit Verstand.
Naja, aber es ist ja auch das, was du sagst, dass die, sagen wir mal, die Leute, die mit den Gewehren rumrennen, halt nicht die Gewinner sind. Und es sind auch oft nicht die Intriganten und die Leute, die eben diese ganzen Sachen
einfädeln. Das stimmt, ja.
Nicht? Also.
Gut, da gebe ich dir recht, aber wie kann ein Konflikt gelöst werden, nur weil es mal aufs Maul gab? Also das ist das klärende Gespräch, da gebe ich dir recht. Aber dass nur der Stärkere und nicht der Klügere oder Empathischere gewinnt, das kann nicht die Lösung sein.
Nee, das ist auch nicht die Lösung. Ich meine nur, das ist halt Schulhof und Krieg ist noch ein Unterschied, natürlich. Ne?
Sicher.
Ist ja Quatsch, hat mit Krieg ja nichts wirklich zu tun.
Nicht wirklich und dann aber doch im Kern, in der kleinen Zelle schon, denn letztendlich, wenn wir alle, ne, wenn wir anders umgehen würden mit Konflikten und wenn wir auch Aggressivität umlenken könnten. Also die Vorstellung, dass in der Schule beispielsweise, dass in der Schule Mädchen und Jungs, überhaupt Kinder, eine Art von, nicht Kraftsport, Kampfsport, aber Kampfsport ist nicht das, was ich sagen will, aber Martial Arts irgendwie, also ne, wo man sich auch richtig, wo man den Körper kennenlernt, wo man Muskulatur aufbaut, wo man nach Regeln kämpft, wenn es schon knallen muss, halte ich für eine gute Idee, also auch für Mädchen, die sich oft schwach fühlen und die mit ihrem Körper nicht klarkommen und die auch das Gefühl haben, sich nicht wehren zu können und so weiter. Also da denke ich manchmal, Weil da ist immer noch, das ist immer noch, es geht mit einer gewissen Fairness einher, weil es da Regeln gibt. Mhm. Und weil du der Verlierer bist, wenn du diese Regeln brichst.
Mhm. Aber man sollte natürlich auch immer sehen, dass es gibt gewisse Interessen, es gibt gewisse wirtschaftliche Interessen. Und wir leben in einem System, das ja nun nicht auf sozialen Ausgleich setzt oder ja, soziale Marktwirtschaft heißt zwar so, aber wir leben ja in einer Ellenbogengesellschaft, in einer Konkurrenzgesellschaft. Und das auf die Spitze getrieben ist im Prinzip Krieg.
Und kennst du ein Land, in dem es besser gemacht wird oder mehrere? Oder anders? Und wie dann?
Weiß ich nicht, es gibt doch dieses Land im Himalaya.
Ah, okay.
Nicht, das ist das Bhutan, wo die Glück, wo das
die Glück,
das Glück so
Volk
auch so Staatsraison ist, glaube ich, ne? Sowas. Aber sonst, ich kenne mich auf der Welt nicht so sehr aus, als ob es da.
Ja, aber ich glaube, wir hätten von diesem Land gehört, wenn es das gäbe und von dieser Staatsform.
Aber das ist dann vielleicht auch nur ein kleines Land irgendwo in einer
Fantasialand.
Nische, das sonst keinen interessiert. Ja, genau, das Fantasialand.
Genau. Oder das Smallland. Hm. Gut. Ist nicht in der Nähe von Tüddern. Auch so. Ist das der Europapark Rust, der da ist? Oder ist das so ein Fantasialand? Aber ist da
das
nicht
ist
auch
Fantasialand Brühl, glaube ich. Ne? Das ist, glaube ich, nicht so weit weg. Rust ist, glaube ich, südlicher. Ne? Ich glaube, du liegst südlich.
Ich kenne mich in der Gegend nicht so gut aus.
Aber bei uns im Dorf gab es, also im Wald, gab es eine Löwensafari.
Wie bitte? Mhm.
Ja, ja, das war so. 67 ist das gegründet worden. Und das ging, glaube ich, ursprünglich aus von vom Zirkus Althoff hatte da jemand die Finger im Spiel und dann wurden dann so ein paar ausrangierte Löwen in den Wald gekarrt.
Was?
Ein Zaun drumrum. Und dann konnten die Leute für einen Zehner dann mit dem Auto durch den Wald fahren. Und dagegen habe ich damals meinen ersten Protestsong geschrieben. Weil dann standen die Karren kilometerweit bis nach Holland rein und haben da die Landschaft verpestet. Ja, ja, das war, mussten natürlich nach einer Weile mussten, weil die Attraktion musste ja erhalten oder erweitert werden. Dann gab es auch Affen und Elefanten und Flusspferde und so.
In einem ganz normalen Wald?
Ja, in einem ganz normalen Wald. Irgendwann gab es dann auch eine Westernstadt. Dann kamen die Indianer aus Holland rüber. Oder die Indigenen. Ja, das ging dann, ich glaube, das ging 20 Jahre gut. Die haben, glaube ich, die ersten Jahre richtig Reibach gemacht da. Und dann hat sich das totgelaufen. Und es gab auch, glaube ich, noch ein paar andere, so in dem Stil noch ein paar. Aber so 20 Jahre, das, ich glaube, da stehen sogar noch ein paar Zäune.
Und immer, wenn mal jemand verschwunden ist, dann ist er zu den Löwen reingeworfen worden wahrscheinlich. Ne? Wo ist denn Onkel Harald? Ja, den haben wir lange nicht gesehen.
Naja, ich glaube, ein Tierarzt hat da schon mal ein Auge verloren oder so. Eine Frau auch, glaube ich, mal einen Arm oder ein Bein. Und das war schon manchmal seltsam, wenn ich dann von meiner Freundin am Bach durch die Dunkelheit nach Hause fuhr mit dem Fahrrad, da hatte ich schon manchmal so ein mulmiges Gefühl, dass man dachte, naja, wenn jetzt hier ein Löwe im Gebüsch liegt, habe ich schlechte Karten. Weil die Zäune waren wirklich nicht so riesig hoch, die waren nicht so hoch. Und mein Vater ist mal von einer Horde Affen umzingelt worden, als sie mit unserem Pinscher spazieren ging. Und die hatten ganz schöne Reißzähne.
Da muss man aufpassen, das stimmt. Ich dachte, die wären eingezäunt, aber offenbar ist
ja,
es
ja, die kamen rüber, der Zaun war nicht so richtig, war kein Problem für die.
Komisch, dass man da noch nie was von gehört hat. Aber gut, das ist wahrscheinlich das bestgehütete Geheimnis in Tüdern und Umgebung. So, wir beenden diesen ersten Teil mit Hildegard Knef, 1 und 1.
Hildegard Knef habe ich später entdeckt, was weiß ich, so mit 20 vielleicht oder so. Und fand ich gleich toll. Also, auch vielleicht habe ich Hildegard Knef mal in der Drehscheibe gesehen. Ich glaube ja, mit Ich brauche Tapetenwechsel, sprach die Birke. Ich glaube, da habe ich sie mal gesehen. Kennst du nicht? Ich brauche Tapetenwechsel, sprach die Birke.
Ach so.
Und macht sich in der Dämmerung auf den Weg. So, auch ein toller Song.
Eins und eins, das macht zwei. Und küss und denk nicht dabei, denn denken schadet der Illusion.
Radio 1. Hörbar Brust.
Wie Horst denkt Fabriken.
Daran sieht man mal, wie sehr wir Menschen vertrauen. Ich habe Ihnen jetzt diesen Song vom Bo Kaspers Orchester mitgebracht, einer schwedischen Band der 90er und 2000er Jahre. Gibt es, glaube ich, leider nicht mehr. Die haben ziemlich viele Alben verkauft in zwei Jahrzehnten. Ich habe aber keine Ahnung, was die gesungen haben. Das kann der letzte Kram gewesen sein. Das kann fies gewesen sein. Wahrscheinlich haben sie ganz tolle Sachen gesagt, aber ich habe es nicht verstanden.
Aber man denkt immer mal, also man hätte das Gefühl, man könnte es verstehen, oder? Man ist so knapp dran denken, ja? Aber trotzdem versteht man nichts.
Ne? Nee, man versteht wirklich gar nichts.
Nee, beim Schwedischen habe ich das, aber auch wenn, auch das Geschriebene denke ich oft, das ist doch gar nicht so schwierig. Und dann haut es aber doch nicht. Aber beim Schwedischen denke ich manchmal, das ist vielleicht nicht so schwierig, das zu lernen. Nicht, aber.
Aha. Gut. Na dann. Ich dachte, es war Liebe, doch es war Schilddrüsenunterfunktion. Das ist schon ein ziemlich guter, das ist schon ein ziemlich guter Satz, der dir da eingefallen ist, finde ich. Das sind dann so, hast du die besonders lieb, diese Ideen, die dann auch so rausstechen?
Ja, das war einfach so eine reale Erfahrung mit der Schilddrüsenunterfunktion. Da bin ich mal zur Ärztin, ein paar Häuser weiter. Weil ich mich schlapp fühlte, müde, hing wahrscheinlich nur mit Allergien zusammen. Aber ich dachte, mal gucken.
Ja.
Und dann hat sie eben Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert. Und dann kam ich nach Hause, da saß ein Freund von mir und meinte, ach ja, das habe ich auch. Und seine Freundin hat es auch. Das war damals scheinbar ein Trend, dass da alle Leute Schilddrüsenunterfunktion hatten.
Mhm.
Dann habe ich aber die Tabletten noch brav genommen. Nee, Quatsch, ich habe sie überhaupt nicht genommen. Ich bin nur einen Monat später oder so zu ihr rüber und habe mich auch wieder besser gefühlt. Und dann meinte sie, hat sie mich gecheckt und meinte, es ist alles gut. Alles war ich wieder fit.
Ja, das ist der Teil der Krankengeschichte. Der ist wirklich nicht weiter spektakulär. Aber es zu einem Claim zusammenzuschieben mit, ich dachte, es war Liebe, aber es war Schilddrüsenunterfunktion. Das ist ja die Kunst, seine Tabletten zu nehmen oder sie nicht zu nehmen. Tja, naja, gut. Würdest du mir jetzt mit 18 gegenüber sitzen? Erinnerst du dich an den 18-Jährigen in dir? Das ist der, wenn ich dich erinnern darf, der 3 Monate vorm Abitur aufhört, zur Schule zu gehen.
Mhm. Ja, ja.
Also warum denn das?
Weil ich eigentlich mit allen Lehrern im Clinch lag.
Du wirkst so ruhig und versöhnlich. Wie kann das denn sein?
Ja, ich war auch immer so, glaube ich. Aber trotzdem hat mich, ich bin einfach zu lange an der Schule gewesen. Ich hätte wahrscheinlich
Schule, das ist nun mal, das ist zur Natur der Dinge gehört. Das.
Ja, aber ich hätte 2 Jahre früher gehen müssen, weil mich das alles ziemlich gelangweilt hat. Und und dann kam es zwangsläufig eigentlich zu Unzufriedenheiten. Und dann hatte ich einen Lehrer, den fand ich ganz, ganz sympathisch, einen Geschichtslehrer. Der hatte auch als Torwart mit meinem großen Idol Karl-Heinz Schnellinger in Düren gespielt. Und der sagte dann aber irgendwann auf der Treppe mal zu mir, entweder sie halten ihre Schnauze oder sie fliegen. Und dann dachte ich, ach, das ist jetzt mein letzter Verbündeter gewesen. Und dann bin ich einfach nicht mehr hin. Ich hatte keine Lust mehr auf den.
Und deine Eltern?
Ja, die fanden das natürlich toll. Naja, die haben es einfach hingenommen. Ich wusste, dass ich sowieso Kunst machen wollte. Ich wollte einfach zeichnen lernen, malen lernen. Und das war toll, dass die mir da immer die haben mir nie Steine in den Weg gelegt. Also, mein Vater hat mich immer unterstützt und ich glaube, das liegt auch in seiner Biografie, weil er eben nicht das werden konnte. Der wäre liebend gerne Schreiner geworden, Zimmermann. Hat immer gern mit Holz gearbeitet, auch bis ins hohe Alter noch geschnitzt. Und ich glaube, der hat schon gesehen, was ich wollte und wollte mir das auch ermöglichen. Deshalb waren die dann die haben da nicht groß gegengeschossen. Das war nicht toll für sie. Es war auch nicht toll, dass ich mit dem Fußball aufgehört habe. Aber das haben sie hingenommen und haben mich weiter unterstützt. Und ich fand es toll, dass sie das auch noch erlebt haben, dass ich mit meiner Kunst Erfolg hatte. Und das hätte ich schade gefunden, wenn sie das nicht mehr erlebt hätten. Obwohl es meiner Mutter, glaube ich, relativ egal war. Also für die hätte ich auch was anderes, auch was ruhig, was Kriminelles machen können. Wenn ich mit dem dicken Auto vorgefahren wäre, ihren Pelzmantel geschenkt hätte, wäre für sie auch okay gewesen. Aber ich will nicht schlecht über meine Mutter reden.
Nein, nein. Hattest du so ein Unrechtsbewusstsein damals schon?
Ja, hatte ich schon. Mhm. Und ich fand auch, dass einfach in der Schule zu wenig gemacht wurde mit Gegenwartsbezug oder so. So den Deutsch als auch, ach, bei Englisch hat mich einfach aufgeregt, dass der Typ total untalentiert war. Der hat irgendwie so, ist auf dem zweiten Bildungsweg oder dritten Englischlehrer geworden. Das fand ich einfach unästhetisch.
Was?
Ja, die Sprache fand ich einfach mies von ihm.
Seine Aussprache,
oder? Ja, was? Und sein ganzer Unterricht war dermaßen bieder. Und das, wir hatten vorher einen sehr flotten, guten Englischlehrer. Und das war so ein Abstieg, fand ich. Ich konnte das schlecht ertragen, sowas. Ja. Auch die Philosophielehrerin, ging es um Kierkegaard. Ich sage, ja, es ging um das Thema Angst. Klar, Angst, schauen Sie sich um, sie wollten es dann erzählen, dass Angst etwas ist, was man von Geburt an hat, nicht? Da konnten wir uns nicht einigen. Und in Mathe war ich sowieso schlecht, da war es sowieso egal, der hielt immer Lobreden auf damals Franz Josef Strauß, das war ein toller Typ, der Mathelehrer, ich verstand mich eigentlich ganz gut mit ihm. Und weil ich so schlecht war, spielte es auch eigentlich keine Rolle, dass wir da Streitigkeiten hatten. Aber dann habe ich ihn mal angeschissen, weil er halt, der hat einfach die ganze Stunde nur über Politik gequatscht. Dann hat er so unter seinem Nile-Test-Hemd, hat man sein zerfetztes Unterhemd gesehen. Ich glaube, 7 Kinder hat er auch. Sein Bruder war CDU-Landtagsabgeordneter. Und dann habe ich irgendwann gesagt, der sollte doch bitte Mathematik machen und nicht, das ging noch anders. Wie war denn das?
Auf jeden Fall scheinst du dich an diese Details, auch wenn jetzt gerade an dieses, ziemlich genau erinnern zu können noch.
Ach so, er meinte, der Strauß, meinte er dann irgendwann, der steht im Lexikon und sie nicht. Dann habe ich gesagt, und Hitler steht auch im Lexikon. Und da war natürlich richtig was los.
Hast du Zivildienst gemacht oder bist du zur Bundeswehr gegangen?
Nee, ich war zweimal gemustert auf knapp untauglich wegen meiner Allergien und schlechten Bronchien. Und bevor sie mich dann zum dritten Mal mustern konnten,
bist du nach Berlin
gegangen? Bin ich nach Berlin gegangen. Ja, es war aber, also ich hätte auf keinen Fall gedient, wie man so sagt. Ne? Weil ich hatte ja schon genug Zeit in der Schule verloren, da wollte ich nicht auch noch zur Bundeswehr. Ne?
Und Zivildienst wäre keine Alternative gewesen?
Nee, hätte ich zur Not gemacht, ja, aber war jetzt auch nicht so.
Und dieses Berlin, wann war das dann? 78,
78
80?
Ja.
Das war ja eine wilde Zeit für diese Stadt. Also in den Jahrzehnten davor war diese Stadt, glaube ich, auch ziemlich wild, aber auf eine andere Art. Und jetzt fand da punkto Jugendbewegungen, Punk ging los, mehr oder weniger, so etwas später vielleicht hier in Deutschland.
Ja, das war dann in England natürlich schon früher. Und ich meine, die linksalternative Szene, die war natürlich schon ein bisschen verbraucht, würde ich sagen. Da war jetzt nicht mehr so die Superpower. Das gab, das war ja quasi 10 Jahre nach der großen
Nach den Studentenunruhen.
Ja, ja. Also ich fand, das war natürlich eine wilde Zeit, aber so toll fand ich die Zeit eigentlich nicht. Ich fand da in Berlin fanden sich viele Leute, die wirklich in Westdeutschland am Ende waren. Es kamen also schon viele psychisch Kranke nach Berlin, fand ich. Es wird immer so, diese Mythen, die mein Schwiegersohn sagt auch, Mensch, toll, dass sie in der Zeit, auch sowieso, der findet natürlich auch die Musik von früher toll, aber auch jetzt in der Zeit in Berlin gewesen zu sein. Ja, es war toll, aber ich fand es jetzt nicht so fantastisch.
Was wäre denn fantastisch? Was findest du denn fantastisch? Wie wäre es denn idealerweise gewesen?
Wenn sich gesellschaftlich auch was, was gut war, natürlich, dass Häuser besetzt wurden, die dann auch gerettet wurden. Nicht, das war schon, also das ist auf jeden Fall positiv.
Also war doch die links-alternative Szene eigentlich doch noch ganz schön stark.
Ja, ne? Stimmt. Mhm. Ja, aber ich hätte halt immer, ich wollte halt immer ein bisschen mehr. Ich hätte gern gewollt, dass es eben schon ein bisschen mehr übergreift, auf, auch auf andere gesellschaftliche Bereiche. Und ja, Rudi Dutschke ist ja nun da in der Zeit gestorben und ein paar Jahre später hatten wir den Diebken als Bürgermeister, der dann Berlin so richtig in die Scheiße geritten hat mit seinem Kumpel Landowski, nicht? Das war eben dann also keine gute Entwicklung, fand ich.
Jimmy Smith hast du mitgebracht. Ist das der Organist?
Ja, der Teil
ja, Organist. Okay. Mhm. The Cat heißt der Song. Mhm. Wie ordnen wir den zeitlich ein in deinem Leben?
Ach, den habe ich irgendwann mit, ich habe damals in der holländischen Stadt direkt auf der anderen Seite der Grenze in Sittard, da gab es so einen Supermarkt und die hatten immer so eine Grabbelkiste, da gab es so LPs für 5 Gulden, das war toll, und da gab es die tollsten Jazzplatten und Blues, Otis Pan und so Sachen, also geil. Ja, und da habe ich, glaube ich, auch eine von Jimmy Smith damals für 5 Gulden.
Hast du noch Platten?
Die sind mir alle geklaut worden. In der Zeit, als wir damals eine Galerie hatten in Kreuzberg, sind mir alle Platten. Die hatte ich da und die sind alle geklaut worden. Leider.
Und wieder schütteln wir uns jeweils, sitzen wir hier sehr unruhig auf unseren Plätzen und finden es toll, die Musik.
Ja, toll, ne?
Ja.
Toll.
Fanny van Dunn ist heute hier zu Gast, erst auf der Rolling Stones Tina Turner Abschiedstour und möchte nie mehr wiederkommen. Hast du dir das wirklich gut überlegt?
Nee. Ich überlege mir, glaube ich, nie was gut. Nee, hab ich mir nicht gehört. Das ist einfach so ein Gefühl.
Dass es jetzt auch gut ist.
Ja. Ja, ich mache das ja jetzt auch schon in dem Stil 30 Jahre. Und vorher habe ich auch schon Musik gemacht, aber so solo mit Gitarre auf der Bühne stehen, 30 Jahre, das reicht doch irgendwann mal, finde ich. Also man kann ja nicht so sehr viel variieren, nicht? Wenn man als einzelner Mensch da auf der Bühne steht, das ist dann doch oft ähnlich.
Man könnte sich jemanden dazu holen.
Ja, das ist aber aufwendig. Es muss auch passen, nicht? Wie jetzt zum Beispiel mit der Dota, das Stück, das hat schön gepasst. Das passt ja nicht bei allen Menschen. Das weiß man vorher nicht, ob das so gut harmoniert. Gerade Stimmen, das muss schon passen. Ja.
Das ja. ist der Hund gewesen, der sich, glaube ich, jetzt hier ins Spiel bringen wollte. Dass aus so einem kleinen Tier solche tiefen Geräusche kommen. Naja. So, du bist in Berlin, du fasst dort mehr oder weniger Fuß, denn ich weiß, du hast Musik gemacht, hast mit deiner Frau ein Kunstkaufhaus gemacht.
Mhm, ja.
Eine schöne Idee.
Ja, Fuß fassen ist übertrieben. Also wir haben
ja so. Du hast hier, bist hier aber lange wohnen geblieben.
Wirtschaftlich haben wir eigentlich, also finanziell war das immer sehr mau. Ja, ja, klar. Ich hatte gedacht, als ich nach Berlin kam, also ich hatte mir so eine Zeit, bis 30 habe ich gedacht, müsste ich das mit der Malerei geschafft haben, dass ich davon leben kann. Und dann hatte ich mit 30 oder kurz vor 30 eine ganz schöne Ausstellung, die aber komplett floppte. Und dann war klar, dass das nicht, also in absehbarer Zeit nichts werden würde mit dem Geld verdienen. Und dann haben wir uns halt so von Job zu Job gehangelt. Für meine damalige Frau war es auch nicht einfach, weil die eigentlich eine sehr, sehr talentierte Modedesignerin war. Und wir hatten eigentlich, das war unser Plan B, dass sie jederzeit in den Job kann. Aber mit 3 Kindern war in der Modebranche absolut nichts zu wollen. Ja, es war völlig aussichtslos, weiß ich noch. Wir sind auch nach Köln, sind mal in Köln eine Woche rumgerannt und alles versucht. Aber mit 3 Kindern war man einfach, und dann konnte sie auch sagen, ja, mein Mann kümmert sich um die Kinder, das haben die nicht ernst genommen, ne? Das war, fand ich sehr, sehr schade, weil sie war sehr, sehr talentiert. Und das war dann eben auch nicht möglich. Und nachher hat sie dann zum Glück, als meine erste CD rauskam, haben wir fast zeitgleich einen Modeladen, Frauenmodeladen eröffnet und damit auch Erfolg gehabt. Immerhin. Ja, das konnte sie auch toll. Aber das wäre natürlich schön gewesen, sie hätte ihre eigene Mode machen können. Aber die Modebranche ist da ja sehr gnadenlos.
Aber die ist, glaube ich, sowieso, also mit der Gastronomie, das sind, glaube ich, die zwei, das sind so teuflische Geschwister. Mhm. Da musst du richtig, also die Leute, die ich kenne, die dort was erreichen wollen, die arbeiten permanent nonstop und das ist dann schon, und sind meistens frustriert. Also dass da mal glückliche Momente rüberkommen, das ist selten irgendwie.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte sagen, wir waren also schon, ich war 37, als die erste CD dann rauskam. Und da kriegten wir dann so ein bisschen, also da kam dann regelmäßig, hatten wir ein regelmäßiges Einkommen. Das war nicht dolle, aber immerhin ging es dann so finanziell gut. Ja.
Was denkst du denn eigentlich, das bist du bestimmt schon sehr häufig gefragt worden, woran das liegt oder lag, dass du ja durchaus, also zwischendurch passieren gute Sachen, also zum Beispiel auch dieses, auch das Buch hier, das Gottbuch.
Neues von Gott,
das ist ein Spiegel-Bestseller geworden, 2005, wann war das ungefähr?
Ja, 3 oder 4 oder 5 Jahre in dem Dreh, ja.
Das hätte jetzt so sozusagen dir auch ein breiteres, zuverlässigeres Publikum möglicherweise langfristig bringen können. Aber das hat irgendwie nicht, ich weiß es nicht, ob du
nee, das stimmt
an mangelndem
schon.
Ehrgeiz oder.
Das stimmt schon. Ich habe einen Ehrgeiz in der Arbeit, aber ich habe keinen Ehrgeiz, besonders erfolgreich zu sein, vielleicht, ja. Nee, das war ja immer ein Clinch mit der Plattenfirma und auch mit dem Verlag damals. Die wollten natürlich immer, dass ich mehr rausgehe, mehr Interviews, auch mehr, noch mehr Lesungen, noch mehr auftrete. Aber das habe ich nicht gemacht, wegen der Familie natürlich auch. Ich wollte nicht ständig auf Tour sein. Das war mir schon wichtig, auch sehr viel zu Hause zu sein und mit der Familie. Deshalb habe ich das mit den Tourneen halt beschränkt und überhaupt mit den öffentlichen Auftritten. Also das hätte man sicher forcieren können.
Aber es hätte dir auch, so wie du es vorhin gesagt hast, gar nicht so viel Spaß gemacht, oder?
Nee,
du bist auch gar nicht der Typ dafür.
Nee, überhaupt nicht, deshalb.
Und dann ist es ja eigentlich, könnte es dir ja sehr zu Pass kommen, dass du dann gute Texte schreibst und dass andere Leute, die nun zufällig sehr berühmt und sehr erfolgreich sind und deine Fans und möglicherweise auch noch Freunde, so wie jetzt in dem Fall, ich weiß nicht, Freundschaft ist ein großes Wort, aber Campino zum Beispiel mit dieser Hymne, die wir vorhin schon angesprochen haben, die Bayern, Anti-Bayern-Hymne, das ist ja, es zeigt ja eine Qualität in deiner Arbeit, die durchaus massentauglich ist, wenn man so will, Mainstream-tauglich.
Ja.
Aber du konntest nicht das Vehikel sein. Es muss über jemand anders laufen, wie Lindenberg.
Ja, also ich hätte überhaupt nichts dagegen gehabt, wenn andere Leute meine Lieder, manchmal fragen ja die Leute, ja, wie fühlst du dich denn dabei, dass die anderen mit deinen Liedern viel mehr Erfolg hatten? Fühle ich mich natürlich super dabei. Warum denn nicht? Also ich gönne das allen Leuten, den Erfolg sowieso. Und ich kriege ja meine Tantiemen dann. Das ist doch prima. Ich hätte ganz gut damit leben können, Songs zu schreiben, wie früher die Schlagerkomponisten in den 60er Jahren, die dann da ihre Häuschen an den italienischen Seen hatten. Die waren ja fein raus. Die mussten ja nicht wie Roy Black nachher sonst wo singen. Ne? Nee, hätte ich ganz gut gefunden, wenn meine Lieder von anderen, aber hat sich auch eigentlich nicht so dolle entwickelt, muss ich sagen. Das hätte ich besser gefunden.
Bernadette LaHengst, eine großartige Musikerin, war vor einigen Wochen da. Und da denke ich auch so, ich würde mir so für sie auch so wünschen, dass sie ihr, die hat auch einen enormen Output, tolle Ideen, eine Musikalität, ein unglaublich gutes Sprachgefühl und so weiter. Und da würde ich mir einfach auch wünschen für sie. Aber ich glaube, da bremst sie sich selbst auch aus.
Ja, Bernadette hat ja auch ein gutes politisches Bewusstsein. Also, mal grob gesagt, die macht auch nicht jede Scheiße.
Nee, die macht nicht jede Scheiße, aber es gibt ja noch ein, auf dieser großen X-Achse hin zwischen Null und Scheiße.
Ja.
Gibt's ja ein paar.
Aber wie gesagt, da braucht man auch ein bisschen Glück, da muss man auch wirklich dann Ja, dieser olle Spruch zur richtigen Zeit und richtig. Nicht, wenn Bernadette zu einer anderen Zeit, vielleicht damals mit der Braut, waren die ja auch schon sehr gut.
Die Braut haut ins Auge, das war eine Frauenband, ne? Um die Jahrtausendwende,
also
oder
das,
90er.
Das hätte auch schon viel erfolgreicher sein können, fand ich immer. Ja. Und,
aber das war ja nicht auf Mainstream angelegt.
Nee, es war nicht auf Mainstream angelegt.
Das ist ja schon, also im Grunde rückblickend, wenn ich es jetzt Kunstprojekt nenne, klingt es fast ein bisschen klein. Aber die Vorstellung, die haben tolle Songs gemacht und eingängige Sachen, aber da weiß man schon.
Das wird nicht in die Charts.
Da findest du weil es gesellschaftspolitisch, die hätten Waterloo komponieren können und es hätte wahrscheinlich nicht funktioniert, weil es einfach immer Leute gegeben hätte, wahrscheinlich, die gesagt haben, nee, das ist nicht windschnittig genug, das gefällt uns nicht, können die Mädchen nicht Kleider tragen, kann das nicht alles ein bisschen niedlicher sein?
Naja, eben, und das hätten die nicht mitgemacht und ich hätte bestimmte Sachen, habe ich halt auch nicht gemacht. Und dann, der große Erfolg bleibt dann aus. Aber ich bin damit auch nicht, also ich bin da nicht traurig darüber. Ich möchte überhaupt nicht bekannter sein. Ich finde das ganz schön.
Aber es ist ja schon auch gut, wenn man davon leben kann. Und das ist es, ne?
Davon leben können sollte man schon. Das ist natürlich,
ja. Nur was tun. Also Bernadette, um sie ein letztes Mal hier in dieses Gespräch zu holen, ist breit aufgestellt. Die macht verschiedene Sachen, so wie sie es erzählt hat. Und ich würde mich freuen, wenn das so bliebe und wenn interessante Sachen dazu kämen noch. Klar.
Ich meine, ein Punkt ist natürlich auch die Vergütung der Musik. Das ist ja eben auch immer schlimmer geworden. Jetzt mit dem ganzen Streaming-Kram. Man kriegt ja nur noch Bruchteile von Cent.
0,001 Cent
oder so. Das ist einfach ein Witz. 10.000 Leute hören deinen Kram und du kriegst 4 Euro oder zwei. Das ist ja lächerlich. Nicht? Das war früher schon nicht so dolle und es ist immer schlechter geworden. Also man muss heutzutage auf die Bühne gehen, um Geld zu verdienen. Und wenn alle auf die Bühne gehen, da drängelt sich einiges. Nicht? Das ist auch eine schlechte Entwicklung.
Und sind denn Live-Gigs, sind so Bühnenprogramme unverändert stark besucht oder hast du das Gefühl, dass sich das auch verändert hat? Weil wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass durch die Streaming-Dienste, auch durch die Netflix, Disney, wie auch immer, also nicht nur durch die Musik-Streaming-Dienste, sondern auch durch Videoplattformen und so weiter, werden wir natürlich alle immer passiver und bequemer und können uns die großartigste Unterhaltung mit einem Klick sofort jederzeit nach Hause holen.
Ja, also ich habe es natürlich in der Corona-Zeit gemerkt, dass, klar, da waren es ja generell weniger Leute. Jetzt danach waren es eigentlich bei der letzten Tour wieder ganz schön, ja. Es war schon ganz okay, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie es generell ist, ob das wieder auf dem Vor-Corona-Niveau zurückgekehrt ist, das Publikumsinteresse. Ne?
Was würde Howard Carpendale dazu sagen?
Keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht. Den haben wir noch nie eingeladen. Vielleicht sollten wir das mal tun. Howard Carpendale. Armer, alter, reicher Mann heißt der Song.
Das ist die B-Seite von, ich glaube, das war damals 68, Indianapolis hieß die A-Seite. Indianapolis und die
B-Seite. Sing mal weiter. Ich
weiß es auch nicht mehr. Weiter komme ich gerade auch nicht. Aber es so ungefähr ging's. Und die B-Seite war eben das deutsche Cover von Sitting on the Dock of the Bay von Otis Redding. Und ich habe diese Singles immer von meiner Oma bekommen. Die hatte in Holland eine Kneipe und die hatte deutsche und holländische Titel. Und wenn die aussortiert wurden, dann bekamen wir die immer nach Hause. Und dann kriegte ich eben so Sachen wie Singles von Howard Carpendale.
Das ist ja wie ein privater Streamingdienst, den du hattest. Ja. Eine Oma, die einem immer wieder, wenn die Jukebox neu bestückt wird, kriegst du so viele Singles. Ich wäre fassungslos gewesen als Kind, wie toll. Ja. Gut, und dann hören wir jetzt.
Ja.
Wir hören jetzt Armer, alter, reicher Mann von Howard in der Premiere.
Siehst du dort den alten Mann?
Okay, Leute, zu Gast ist Fanny van Dannen, er hat dieses Lied mitgebracht von Howard Carpendale, armer, alter, reicher Mann. Hin und wieder nimmt er einen Stein, wirft ihn in das Wasser hinein. Das Wasser fließt darüber hin, ohne einen Sinn.
Ja, also, es gibt noch ein Wort dazwischen, ich weiß auch nicht mehr genau. Aber es reimte sich gut, oder?
Ja.
Ja, das waren so Preziosen aus der Jukebox meiner Oma.
Wie sieht denn dein Leben heute aus, wenn du aufstehst? Gehst du in ein Atelier morgens?
Nee, ein Atelier habe ich zurzeit nicht. Aber wir drehen eine Runde.
Wir drehen eine Runde, wer ist wir?
Meine Frau und ich, wir gehen erstmal spazieren.
Schon. Morgens auf nüchternen Magen geht ihr erstmal raus.
Ja, an die Elbe, ist immer toll, die Elbe.
Man muss dazu sagen, dass ihr in Magdeburg lebt.
Ja, das ist immer toll, die Elbe zu sehen. Also ich bin sowieso immer gern an Flüssen. Wenn ich auf Tour war, bin ich auch immer, wenn es einen Fluss gab, dahin und habe mich da eine Weile hingesetzt zu nehmen. Ja, das Meer ist auch eine tolle, klar.
Und manchmal nimmst du einfach einen Stein und wirfst ihn hinein,
ja,
oder?
So, ja.
Und das Wasser, das fließt dann darüber hinweg.
Ja, das fließt darüber hin. Ohne Sinn. Ja, und dann, weiß ich nicht, dann, was so ansteht. Was
steht denn so an?
Weiß ich nicht, einkaufen.
Ja?
Nichts Großes. Dann singe ich vielleicht ein Lied oder ich fange an zu zeichnen. Also ein relativ langweiliges Leben. Finde es perfekt.
Du gibst jetzt kein letztes Konzert mehr, sondern du stellst dieses Album vor, aus dem wir auch gleich ein Stück hören. Und das war's dann, oder wie?
Ja, auf die Bühne gehe ich nicht mehr. Ja. Ich habe auch noch einen Schwung Songs aufgenommen, weil ich das einfach noch mal festhalten wollte, aber ich glaube, das reicht, was ich veröffentlicht habe. Das ist ja schon, glaube ich, über 350 Lieder oder was. Ich finde, man sollte jetzt auch nicht zu viel veröffentlichen. Es gibt so viel Zeug auf der Welt. Ne? Da sollten sich alle Leute mal ein bisschen zurückhalten.
Wir haben Zeit, hören wir jetzt gleich. Das Album heißt Songs to Go. Wir verlosen auch 3 signierte Exemplare.
Wir haben Zeit zu gehen. Wir haben Zeit.
Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt so eine Art Abschluss, Frage, Countdown, wenn du bereit bist.
Ja.
Hast du schon mal einen Baum gepflanzt?
Ja, tatsächlich, ja, stimmt. Eine Weide. Die hatte ich aus der Heimat mitgebracht nach Berlin und die ist dann abgegangen wie Harry. Die habe ich dann irgendwie beschneiden müssen, weil ich so groß geworden ist.
Wo hast du die denn hingepflanzt? Vielleicht auch nicht ganz unerheblich, das zu wissen.
Ja, in den Garten.
Aha. Mhm. In Tempelhof damals.
Nee, das war schon in der Dahlem-Zeit.
Es gab eine Dahlem-Zeit. Ja. Okay. Bist du schon mal von einem Baum gefallen?
Nee, ich glaube nicht.
Auf der Autobahn liegen geblieben?
Ja. Ja, und da hatten wir Riesenglück. Da waren wir mit einem Freund in seiner Ente unterwegs. Und er hatte die ein paar Tage vorher kaputt gefahren. Da war der Ventilator vorne im Eimer. Und dann sind wir trotzdem los, so optimistisch, und haben noch die Transitstrecke noch geschafft. Und danach war aber fertig. Da kam der Qualm ins Zimmer.
Ins Zimmer?
Ja, ins Auto. Und dann standen wir da war es, glaube ich, 15 Grad minus im Winter. Bitter. Also ich dachte, da wird nie jemand anhalten. Dann hielt aber einer an, der kam da aus unserer Ecke. Und der hat uns über 350 Kilometer abgeschleppt, glaube ich. An der nächsten Tanke noch eine Leitung gelegt, dass wir Licht hatten.
Ach, wie nett.
Ja, der war christlich eingestellt, der Mann. Also in dem Fall war das mal richtig gut. Ne?
Bist du mal beim Klauen von einem Detektiv erwischt worden?
Nein.
Hast du jemals geklaut?
Weiß ich gar nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich habe meinem besten Freund mal eine Briefmarke geklaut. weil wir Briefmarken sammelten und der hatte eine George Washington 2-Cent-Marke.
Die heute 4 Millionen Bitcoin
wert ist. Weiß ich nicht, der hatte die über 10 Mal oder so und wollte mir keine geben.
Okay.
Und dann habe ich mir, das kann man ja nicht.
Nee, das kann man nicht. Ne. Also.
Aber sonst habe ich was geklaut, glaube ich gar nicht.
Bist du schon mal an deinem ersten Urlaubstag wieder zurückgekehrt nach Hause?
Nee. Oder vielleicht doch, wir hatten öfter Zoff mit meiner Mutter, also um nochmal auf sie zurückzukommen. Also da sind wir dann oft wirklich relativ schnell wieder nach Hause
gefahren. Ach echt?
Ja, ja.
So, ihr habt euch als Familie vorgenommen, in den Urlaub zu fahren, Rimini oder was auch immer?
Nee, wir haben sie besucht.
Ach so.
Einen richtigen
wir
Urlaub.
Wir fahren zur Mutter und dann gab es
ja,
Ärger und dann weißt du was, mach doch, was
ja,
du willst.
Genau.
Ja, pff,
ja.
Ich brauch dich hier nicht, ich brauch dich auch nicht. Ja, dann fahre ich wieder zurück.
Genau.
Okay, na, das ist ja normal. Bist du schon mal von einem Boot aus ins Meer gesprungen?
Nee, von einem Boot aus nie, nee. Aber ich bin mal fast ertrunken, da hat mich meine jetzige Frau damals gerettet.
Ach.
Das war in Italien, da war ich von Stroh rum so betrunken, dass ich rausgesprungen bin und wenn sie nicht so hysterisch geschrien hätte am Strand, ich habe die dann ganz weit weg gehört irgendwann und bin dann umgekehrt. Ich glaube, da wäre ich abgesoffen. Da war ich 20 oder 22, da wäre es gar nichts geworden mit der Künstlerkarriere.
Nee. Das glaube ich aber auch.
Ja, ja.
Oder du wärst Schwimmer geworden. Du wärst der erste Mensch, der aus Versehen irgendeinen Ozean überquert hat. Wo bin ich denn hier? In Peine. In Peine? Ich bin in Ibiza losgeschwommen. Wie kann das denn sein?
Nee, da wäre ich, glaube ich, in Sizilien gekommen.
Ja, okay, Peine liegt doch nicht am Meer. Ich habe mich jetzt gerade getäuscht. Aber Strohrum hat, glaube ich, 80% oder so.
Ja,
ne?
der teuflische Alkohol.
Der brennt, wenn man ihn mit Sauerstoff in Verbindung bringt. Bist du schon mal auf einen Seeigel getreten?
Nee.
Du hast aber ziemlich schnell Nein gesagt.
Nee, das bin ich nie. Ich bin noch nie auf einen anderen, auf einen normalen
auf
einen Egel.
Ich bin noch nie auf einen anderen Menschen getreten. Hast du schon mal einen Igel bei dir überwintern lassen?
Nee, auch nicht.
Hast du schon mal ein Tier ins Tierheim gebracht?
Nee.
Hast du mal eins rausgeholt?
Auch nicht. Ich hab's nicht so mit.
Also, merke ich gerade, bei Tieren komme ich nicht weiter.
Nee, ich finde, Tiere sind Tiere und Menschen sind Menschen und man sollte die Tiere respektieren. Ich finde das immer so, wenn die Tiere so vermenschlicht werden, das kann ich nicht leiden. Mehr wollte ich dazu.
In der Regel behandeln viele Menschen Tiere respektvoller als Menschen. Also insofern, ich glaube, also wenn wir jetzt mal von dem sogenannten Nutzvieh absehen,
ja, ich glaube auch, dass der ganze Gefühlshaushalt in Deutschland zusammenbrechen würde ohne Hunde und Katzen.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Deswegen, wenn da draußen jetzt gerade jemand ist, der so sitzt und sagt, Mann, ey, all mein Geld, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen um mich herum mich nur lieben, weil ich so viel Geld habe. Was kann ich denn mal Sinnvolles damit machen? Dann fände ich das super, eine Stiftung zu gründen, die es alten Menschen ermöglicht, ihre Tiere zu behalten. Das halte ich für, das geht mir schon ganz lange durch den Kopf und das will ich jetzt auch gar nicht weiter ausführen, aber 3 Sätze dazu noch. Die Menschen in meiner Nachbarschaft, die zum Beispiel einen Hund haben, die sind bei Wind und Wetter müssen die heraus. Die sind einigermaßen robust und sind in Kontakt mit anderen Leuten, weil man kommt immer irgendwie ins Gespräch. Und die Menschen, die eine Katze haben, haben jemanden, den sie streicheln und der zärtlich. Und das ist ganz wichtig für die Seele. Und die Vorstellung, dass du als älterer Mensch vielleicht wenig Kontakt, vielleicht auch wenig Geld und durch eine Verletzung, durch einen Sturz musst du erstmal ins Krankenhaus und kannst dieses Tier nicht organisieren. Und es wird dir weggenommen, es kommt in ein Tierheim beispielsweise. Das finde ich furchtbar, diese Vorstellung, weil es ist oft die einzige soziale Komponente und der einzige Liebesquelle, es ist ja einfach so. Und deswegen fände ich es so schön, wenn es da eine Stelle gäbe, die das vorübergehend finanzieren würde, solche Situationen. Also all die reichen Hörerinnen und Hörer da draußen, ich weiß, wir können auf sie zählen. Sie haben da schon eine Idee. So, weiter geht's. Hast du schon mal einen Schlüssel im Fundbüro abgegeben?
Nee.
Lässt du Schlüssel liegen, wenn du sie findest?
Kommt drauf an. Ich habe auch schon mal Geld liegen gelassen.
Was?
Natürlich. Bin ich mit meinem zweiten Sohn, sind wir lang spaziert, im Bürgersteig, liegt da ein Umschlag mit einer Büroklammer dran und da waren, glaube ich, 180 Euro drin oder so. Und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt, ne? Ja, wir hätten es mitnehmen müssen, natürlich. Als wir zurückkamen, war der Umschlag weg.
Komisch.
Aber wir sind beide so ähnliche Träumer. Wir dachten einfach, ach, das wird dem Menschen bestimmt jetzt bald einfallen, dass er was verloren hat und kommt zurück und dann liegt es eben noch da. Es gibt's ja manchmal, dass man was verliert und dann liegt es tatsächlich noch da. Und nachher habe ich gedacht, das war blöd. Gerade die Büroklammer wäre ja ein gutes Wiedererkennungsmerkmal gewesen. Da hätte man schon einfach einen Zettel hingehängt. Naja, nachher ist man oft schlauer. Also
ihr hättet das dann schon mitgenommen und es aber sozusagen verwaltet oder verwahrt. Also ja, hier, hallo lieber Suchender, wir hätten da was, bitte melden Sie sich.
Ich hätte da schon einen Zettel hingehängt, klar. Mhm. Naja, ich hätte es jetzt nicht für mich genommen.
Nein.
Nee.
Nein.
Nein.
Nein. So, wir haben noch zwei Songs. Hans Albers, beim ersten Mal, da tut's noch weh.
Ja, Hans Albers habe ich letztens noch in einem Interview mit dem Gordian Troller, dem berühmten Journalisten, der hatte nach dem Krieg das erste Interview mit Hans Albers geführt, was er eben interessant fand, weil ja der Albers oder als typisch germanisch verkauft wurde, aber der war ja auch mit einer jüdischen Frau liiert. Ja, Hans Albers fand ich immer toll. Der konnte ja auch keine Texte auswendig, aber speziell dieses Lied, beim ersten Mal, da tut's noch weh, das ist ja das ist vom Helmut Költner geschrieben, von dem berühmten Regisseur. Als wir damals nach Berlin zogen, haben wir mit zwei Krankenschwestern zusammen gewohnt und die eine meinte irgendwann, ich gehe in die Toskana, da gibt's einen deutschen Regisseur, der ist alt und krank und den hat sie dann halt die letzten Monate gepflegt und wir hatten keine Ahnung, wer Helmut Költner ist, wir Idioten. Und eben der tolle Regisseur und der hat auch die Texte geschrieben zu eben einem deutschen Text auf La Paloma und auch diesen schönen Text von beim ersten Mal, da tut noch weh.
Der Erste, das war ein Matrose, der war auf der Brust tätowiert. Er trug eine meerblaue Hose und sie hat sich so schrecklich geniert.
Fanny van Dan ist zu Gast und wir laufen ins Finale ein mit dem Random-Fragebogen. Hast du jemals ein Pferd ohne Sattel geritten?
Nein, ich war noch nie auf einem Pferd.
Ach.
Ja, finde ich aber auch ganz toll. Also Pferde, finde ich, sind tolle Tiere. Ne?
Hast du jemandem schon mal eine geknallt?
Ja, aber das waren eher, also nicht richtig getroffen, glaube ich. Das war jämmerlich.
Hast du jemals jemandem das Leben gerettet?
Nee, glaube ich nicht. Also ich weiß es nicht.
Hat dir schon mal jemand das Leben gerettet? Ja. Außer Paula, als du so betrunken warst?
Nee, ich glaube, das war nur sie.
Bist du schon mal auf einer Fetischparty gelandet?
Nee.
Dann bist du jetzt irgendwie ganz gut durchgekommen durch diesen Fragebogen. Jetzt holen wir die Gewinnfrage heraus für dein Album. Und da habe ich mir überlegt, das machen wir so. Deine Fans werden es wissen und die anderen können es herausfinden. Wer oder was war Toni? Er wollte niemandem wehtun, doch er musste schneiden, bis er daran zerbrach. Schicken Sie die richtige Lösung oder die Lösung, die Sie für richtig halten, an hörbar@radio1.de. Schreiben Sie bitte Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer in die Mail. So. Jetzt gehen wir auseinander. Fanny, haben noch ein Lied, noch ein weiteres Lied. Malva. Zitronen, Gin und Meersalz aus Peru.
Ja, ist eine ganz junge Künstlerin, Sängerin aus München. Großartig, finde ich. Also für die ist, glaube ich, 20 oder Anfang 20. Also in dem Alter schon so schön zu singen und so Sachen zu schreiben, finde ich schon beachtlich.
Okay, dann war es das. Ich wünsche dir eine schöne Abschiedsrunde durch all die Radiosender und Zeitungsredaktionen. Du steckst jetzt mittendrin, ein bisschen was hast du schon hinter dir.
Ja, ach, ist ja immer ganz angenehm.
Angespannt. Ist immer ganz angespannt und man bekommt kostenlose Getränke. Ja. Hätte ich dir ein alkoholisches Getränk anbieten sollen? Können?
Ist eigentlich nie schlecht. Ne?
Was hättest du getrunken und was wäre dann passiert?
Ich hätte ein Bier getrunken oder einen Rotwein und ich wäre bestimmt lustiger gewesen.
Noch lustiger?
Ja, ja.
Ach, schade.
Ja, das ist jetzt vorbei.
Machen wir nächstes Mal. Okay, dann vielen Dank. Und
ich danke auch.
Adieu, au revoir und viel Spaß mit allem.
Merci.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.